Hallo.
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag in 2x10 Minuten. Wobei mein Fall heute vielleicht auch ein Fragezeichen hintermachen muss.
Wohinter?
Hinter dem Mord und Totschlag.
Oh, okay.
Weil ich mir nicht ganz sicher bin, vielleicht ihr dann auch nicht, ob meine Geschichte wirklich ein Mord und Totschlag war.
Aha, na dann leg mal los.
Gut, und zwar, ich nehme euch heute mal mit auf die MSC Magnifica. Mhm. Das ist ein Kreuzfahrtschiff von MSC und da ist wahrscheinlich ein Mord geschehen.
Okay.
Und zwar, es geht bei mir um eine Familie, die aus Irland stammt. Der Ehemann, der ist IT-Berater und die Frau ist eine Chinesin, die Xing Lai Li ist Weddingplanerin. Und die haben beide zwei Kinder, und zwar einen 6- und 1-4-jährigen Sohn. Und zwar kriselt das so ein bisschen in der Ehe. Und die beiden haben gedacht, sie machen eine Kreuzfahrt, um wieder zueinander zu finden. Mhm. So, dann sind sie an Bord gegangen von dem Schiff. Die haben eine Mittelmeerreise gemacht, eine 10-tägige. Und zwar war das im Februar 2017.
Und weißt du, welche Tour das genau war, die da gefahren sind?
Ja, es ging so quer durchs Mittelmeer. Venedig, Athen, Katakolon, Mykonos und Endhafen war eigentlich Rom. Mhm. Also bei Rom. Mhm. Und am ersten Ausflugstag sind die schon aufgefallen, nach Recherchen der Polizei, dass sie sich in einem Shop gestritten hatten. Und zwar, die haben einen Ausflug gemacht und dann sind die in so einen Shop gegangen, wo man Schuhe kaufen konnte. Und da hat der Ehemann ihr eine Sandale an den Kopf geworfen und hat gesagt, los, zieh die jetzt an. Das waren die. Und sie ist dann weg von den beiden, also von den dreien. Und dann haben die sich halt auf dem Schiff wieder getroffen. Und die Frau, die hat man dann nach dem Abendessen nie wieder gesehen.
Das heißt aber, sie haben sich danach wieder vertragen und haben ja dann auch noch ein bisschen Zeit gemeinsam auf dem Schiff verbracht.
Genau.
Und offensichtlich dann ja auch das Abendessen zusammen gehabt.
Da wurden sie sich jedenfalls als letztes gesehen von Crewmitgliedern. So, und dann läuft die Kreuzfahrt eigentlich so weiter. Der Ehemann meldet die Frau nicht als vermisst, sondern macht seine Kreuzfahrt halt mit den Kindern, setzt sie alleine fort. Und beim Auschecken, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht?
Nee.
Wenn man eine Kreuzfahrt macht, dann kriegt man immer so einen Bordausweis. Und wenn du diesen Bordausweis hast und das Schiff verlässt, musst du diesen Bordausweis vorzeigen. Dann wird er abgescannt, um zu sehen halt, wie viele Gäste von Bord sind. Und wenn die nachher wegfahren, dass halt auch alle wieder an Bord sind. Und daraus konnte man natürlich resultieren, dass die Frau von Bord gegangen ist und auch wieder auf das Schiff gegangen ist. Aber beim Auschecken ist nur der Mann von Bord gegangen mit den Kindern. Und das fiel der Crew halt auch komisch auf.
Das heißt, er hat das auch gar nicht gemeldet, gar nicht. Nee. Der hat gedacht, die ist beleidigt gewesen vielleicht und hat sich jetzt zurückgezogen. Also,
genau. Ne?
Okay.
Genau. Und dann wurde natürlich die Polizei eingeschaltet. Und dann am Flughafen von Rom, da wurde der Mann dann festgenommen und wurde halt konfrontiert mit dem Verschwinden seiner Ehefrau. Mhm. Und daraufhin hat er gesagt, ja, das ist so normal bei ihr, die tickt manchmal aus, die haut halt ab und und er ist davon ausgegangen, weil der Koffer ja auch weg war, dass sie ihre Sachen gepackt hat und das Schiff verlassen hat.
Mhm. Obwohl sie aber ja noch gemeinsam Abend gegessen haben.
Genau.
Hat er denn was da gesagt, dass danach nochmal Streit war oder irgendwie?
Nee, aber es kamen dann natürlich Zeugenaussagen und die haben gesagt, dass es an dem Tag, wo die sich ja gestritten hatten da in der Stadt, auf dem Schiff gab es in der Kabine auch Handgreiflichkeiten und da gab es auch Spuren. Was in Einzelnen da an Spuren war, das ist leider nicht bekannt. Bekannt ist aber auch, dass die natürlich auch Videoaufnahmen ausgewertet haben und da haben sie den Ehemann drauf gesehen, wie der Kratzspuren im Gesicht hatte.
Oh.
Also Abwehrspuren.
Ja.
So wird das jedenfalls gedeutet.
Aber die müsste ja auch noch bei der Polizei gehabt haben, weil er wurde ja direkt danach am Flughafen festgenommen.
Das sind dann 8 Tage wieder rum. Ne? Wenn das so kleine Kratzer sind, sind die vielleicht dann auch weg. Ne?
Ach so, der war also 8 Tage noch?
Ja, 10 Tage ging die Reise ja. Und nach dem 2. Tag war die Frau ja schon verschwunden. So, dann wurden natürlich die Kinder auch befragt. Mhm. Und eine ganz wichtige Aussage ist von dem älteren Jungen, der war natürlich unter psychologischer Betreuung, die war dabei. Der hat gesagt, dass Papa mit Mama abends zu essen gegangen sind und er alleine nur zurückgekommen ist. Das war die Aussage des Kindes.
Ja.
Und der Mann, der gab auch so widersprüchliche Aussagen an. Und auf einmal ist der Ehemann auch nicht mehr bereit, mit der Polizei zu kooperieren, sondern nur noch mit dem Richter. Also er hat dann keine Aussage mehr gemacht und ist natürlich in Untersuchungshaft geblieben.
Mhm.
Und dann gab er gegenüber dem Haftrichter an, dass seine Frau in Griechenland freiwillig das Schiff verlassen hat und damit die Reise abgebrochen hat.
Was man ja weiß, dass das nicht stimmt aufgrund dieses Passes, ne?
Genau. Aber es wäre typisch für seine Frau, meint er, dass sie, weil sie es schon öfter gemacht hat, dass sie abgehauen ist, wenn die sich gestritten haben oder so. Und dann irgendwann halt wiedergekommen ist. Und deshalb hat er das jetzt auch gedacht und hat sich keine Sorgen gemacht.
Mhm.
Und trotz, dass das Handy auch ausgeschaltet war von der Frau, man sie nicht erreichen konnte, hat er sich keine Gedanken gemacht. Also offiziell keine Gedanken gemacht. Man muss es ja immer so in Anführungsstrichen sagen. Und dann hat er behauptet, sie hat sich sicherlich auf den Weg nach China gemacht. Sie hatte sowieso einen Geliebten. Und dass sie ein Verhältnis mit jemand anderen hatte, konnte man anhand des Handys, was da noch da war, nachrecherchieren. Da hat sie schon anstößige Nachrichten.
Also das stimmt.
Das stimmt, ja. Und der Ehemann hatte natürlich auch einen Anwalt. Und der hat natürlich auch darauf bestanden, dass der Angeklagte freigelassen werden, weil es ja keine Leiche gab. Und deswegen kann man ihn ja auch nicht wegen Mordes in U-Haft behalten.
Mhm.
Und auch die Mutter von Tsing Lai Li hat eigentlich auch nicht keinen Verdacht auf den Ehemann gehabt. Aber sie hat auch ausgesagt, dass die Tochter sich eigentlich immer regelmäßig meldet und sich dann halt auch nicht mehr gemeldet hat. Und letztendlich ist die Polizei davon ausgegangen, weil die Frau relativ klein war, dass er die auf dem Schiff ermordet hat, in den Koffer getan hat und über Bord geworfen hat in der Nacht.
Mhm.
Weil auf dem Schiff auf so einem ist es an Deck abends laut durch den Wind, dunkel, man sieht nichts und er könnte die Leiche eigentlich also einfach entsorgen.
Mhm.
Und dann wurde, und jetzt kommt's, am 26. März wurde in Rimini ein Koffer mit einer Frauenleiche angespült. Ist das nicht krass?
Ja.
Und diese Zufälle, die haben natürlich diese Frau, also den Koffer, der passte nicht mit dem Koffer überein, aber da haben die gedacht, der hat einen anderen Koffer genommen. Dann haben sie die Leiche sich angeschaut und haben gesagt, das ist sie.
Mhm.
Dann haben sie eine Obduktion gemacht und festgestellt, dass es sie nicht ist. Sondern dieses Mädchen, was da in diesem Koffer war, das war ein russisches Model, was sich totgehungert hat und was die Mutter aus Verzweiflung in den Koffer getan hat und ins Meer geworfen hat.
Oh Gott, das ist ja auch eine heftige Geschichte.
Sicher, und das wurde in Rimini angespült. Na, also diese Parallelen wieder, ne? Das ist doch schon wieder, also diese Zufälle sind manchmal wirklich ganz schön verrückt, ja. Und dann, also nach 14 Monaten wurde er dann letztendlich freigelassen.
Ja.
Und was während der Haft passiert ist, das ist auch nochmal so ein bisschen mysteriös, dann da, wo er in Dublin gewohnt hat, da wurde die Tür aufgetreten, das Schloss von der Wohnungstür ausgetauscht. Und außerdem wurde die Kreditkarte von seiner Ehefrau zur Zahlung auf einer Mautautobahn genutzt. Ist auch irre, oder?
Total. Aber deshalb verstehe ich auch nicht, warum die Polizei nicht auch davon ausgehen kann, dass sie sich vielleicht wirklich abgesetzt hat, um mit ihrem Liebhaber glücklich zu werden.
Ja, weil sie die halt nicht wiedergefunden hat.
Ja.
Und dieser Mord und diese Aussage von dem Kind und diese Vorfälle sich eher zu einem Totschlag bzw. Mord zusammenreimen.
Genau.
So würde ich das sagen. Jedenfalls am 25.04. ist er aus der U-Haft entlassen, weil es halt keine Hinweise gibt, die ihn entlasten, aber auch keine, die ihn belasten.
Ja.
Und dann kehrt er erstmal zurück nach Irland. Da hat er weiterhin gelebt. Seine Schwiegermutter hat sich um die Kinder auch während der Haft schon gekümmert. Und er ist dann nach Deutschland zurückgegangen. Und da wartet er jetzt auf einen Prozess. Nur sein Rechtsanwalt kann ihn momentan nicht finden. Und so ist die Geschichte erstmal offen.
Aber warum wartet er noch auf einen Prozess, wenn er freigesprochen wurde?
Nee, Tanja, er wurde ja nicht freigesprochen. Er wurde nur aus der U-Haft entlassen. Aber sein Prozess, der wird ihm noch gemacht.
Ach so.
Und somit wissen wir jetzt nicht.
Mhm.
Was würdest du denn denken? War er das oder war er das nicht?
Ich finde, dass für beide Seiten was spricht. Also sowohl dafür, dass er der Mörder ist, als auch dafür, dass seine Frau sich abgesetzt hat. Ne? Also Ich könnte mir das beides gleichermaßen vorstellen. Ja. Könnte ich mich jetzt nicht festlegen.
Also ich tendiere dazu, dass er es war.
Mhm. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren und du hältst uns dazu bestimmt auf dem Laufenden.
Genau.
Das sind ein paar offene deswegen ist Fälle,
jetzt,
ne?
Deswegen sage ich ja, ist dieser Fall jetzt Mord und Totschlag mit Fragezeichen?
Das stimmt, da hast du recht.
Gut, Tanja, kann man bei dir ein Ausrufungszeichen hinter Mord und Totschlag machen?
In jedem Fall, ja.
Okay, dann sind wir gespannt auf deine Geschichte.
Ich kündige direkt schon mal an, bei mir sind es heute zwei Geschichten.
Oh.
Weil ich die beide, also einfach von dem, was da drumherum passiert ist, auf eine Art sehr interessant fand und okay. gerne erzählen wollte. Und zwar fangen wir an mit Christian Fernandez, der 1999 in Miami geboren wurde und am 14.03.2011 zum Mörder wurde.
Oh.
Ja, und da war er dann, wie du dir ausrechnen kannst, 12.
12 Jahren, ja. Es gibt ja, ganz aktuell war auch schon wieder irgendwie ein 12-Jähriger, eine 14-Jährige, glaube ich.
Ja.
Okay.
Also, ist noch nicht belegt, aber genau. Und zwar hat er auch eine sehr bewegte Vergangenheit gehabt. Seine Mutter, da fand ich, das ist schon total heftig. Seine Mutter hat ihn mit 12 bekommen und sein Vater war 25. Und zu dem Zeitpunkt war sein Vater dann schon auf Bewährung, weil er wegen dieser Schwangerschaft angezeigt worden war wegen sexuellem Missbrauch, weil die ja erst 12 war, ne? Beziehungsweise wahrscheinlich sogar 11, als sie schwanger geworden ist. Und dann ist er natürlich bei der nicht wirklich gut aufgewachsen. Und mit 2 Jahren wurde er nackt auf der Straße gefunden. Da ist er einfach so umhergeirrt. Das fand ich, wenn man sich das vorstellt, so
also richtig vernachlässigt von der
richtig
Mutter.
Richtig vernachlässigt. Und dann wurde er von der Oma aufgenommen. Und dann denkst du ja erstmal, okay, da wird es jetzt besser. Die war drogensüchtig.
Oh, und die Mutter, die Oma, die kann dann ja auch noch nicht so alt gewesen sein. Ne?
Genau, wahrscheinlich.
Ja.
Und als er 8 war, wurde er von seinem Cousin sexuell missbraucht. Und kurz vorher hatte er schon, und da wirst du dich erinnern an unsere vielen Fälle, da hatte er schon eher so Auffälligkeiten gezeigt. Unter anderem hatte er eine Katze getötet.
Ja.
Ne? Und damit fängt es ja häufig an, muss man sagen.
Ja, mit Tiermorden.
Mit 11 war er dann im Krankenhaus, weil er eine ganz, ganz schwere Augenverletzung hatte. Und die hatte sein Stiefvater ihm zugefügt. Und die Polizei ist dann sofort zum Haus des Stiefvaters gefahren und er hat sich dann erschossen.
Der Stiefvater?
Der Stiefvater.
Sofort. Als er schon die Polizei gesehen hat?
Genau, hat er sich erschossen. Und das hatte er halt seine ganze Kindheit erlebt, ne? Also immer wieder Misshandlungen, ganz, ganz derbe. Und man hat nicht genug Beweise, aber man geht fest davon aus, dass er selber auch schon seinen 5-jährigen Halbbruder sexuell missbraucht hat. Mhm. Also ja, der ist halt unter keinem guten Stern aufgewachsen, kann man sagen. Und am 14.03.2011 war es so gewesen, dass die Mutter die Kinder alleine gelassen hat. Er hatte mehrere Halbbrüder und unter anderem den David, der war 2. Als die Mutter nach Hause kam, lag der David bewusstlos im Zimmer.
Mhm.
Die Mutter hat stundenlang nicht reagiert. Die hat gar nichts gemacht, also die hat keinen Krankenwagen gerufen oder ähnliches.
Vielleicht hat sie die Situation auch etwas unterschätzt.
Ja, kann ich dir sagen, was sie gemacht hat? Sie hat gegoogelt.
Ach so.
Bewusstlos, bewusstloses Kleinkind, was man dann machen soll und so.
Alright.
Und zwar über Stunden hinweg.
Ja.
Und als sie ihn dann letztlich ins Krankenhaus gebracht hat, hatte er mehrere Schädelbrüche und Hirnblutungen und ist verstorben. Und letztendlich haben sie herausgefunden, dass er schon vorher misshandelt worden war, also der David. Unter anderem hatte der Christian ihm 2 Wochen vorher beim Spielen ein Bein gebrochen.
Och,
also
da gehört ja auch was zu.
Genau, ne, bei einem 2-Jährigen, also muss man immer noch mal im Hinterkopf haben. Ja, man ist dann davon ausgegangen, dass der Christian das eben gewesen ist und hat ihn dann eben vernommen. Und er wurde eigentlich die ganze Zeit dann wie ein Erwachsener schon behandelt. Und er hat dann auch ein Geständnis gemacht. Und
wie alt war der da zu dem Zeitpunkt?
12.
Ja, 12.
Und er hat das dann gestanden, dass er den David ein paar Mal gegen ein Bücherregal geschleudert hat. Also mit voller Wucht eben gegen dieses Bücherregal. Er hat gesagt, so ungefähr 2-mal. Und man geht davon aus, dass es mehr als 12-mal war. Mhm. Immer dieses kleine Kind immer und immer
also
wieder
so ein Effekt dann so.
Genau, ne? Völlig durchgedreht. Und er hat angegeben, dass er auf einmal so einen Aussetzer hatte und sich daran erinnert hat, wie sein Stiefvater ihn immer verprügelt hat. Und in dem Moment hat er sich den David geschnappt und das mit ihm gemacht.
Oh.
So. Und dann gab es natürlich ganz viele Diskussionen, weil die natürlich gesagt haben, der ist 12, der versteht gar nicht, wenn die Polizei ihm sagt, du kannst die Aussage verweigern oder du sagst jetzt was, ne? Das kann er alles gar nicht verstehen.
Mhm.
Und dann ging das hin und her, soll man ihn jetzt wie einen Erwachsenen behandeln oder nicht. Auf jeden Fall letztendlich ist es so gewesen, dass er, bis er 19 war, im Gefängnis war, im ganz normalen Gefängnis. Mittlerweile ist er frei.
7 Jahre lang.
Und seine Mutter hat 12 bis 30 Jahre bekommen, weil sie eben ihre Aufsichtspflicht natürlich verletzt hat. Ne?
Ja.
Und ich habe überhaupt nichts darüber gefunden, wie er jetzt lebt.
Schade, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren.
Genau, da recherchiere ich vielleicht nochmal ein bisschen und vielleicht finde ich ja dann doch nochmal was, aber ich habe da jetzt keine Einzelheiten gefunden. Ich habe ein paar Fotos gefunden, wo er wie ein relativ glücklicher junger Mann aussah.
Ja.
Aber was er jetzt macht, weiß ich nicht genau. Er hat ganz, ganz viele Auflagen. Er darf nicht mit unter 16-Jährigen zusammen sein. Er muss eine Ausbildung machen. Also ganz, ganz viele Auflagen, ja, die ihn auch noch über diese Zeit hinaus begleiten werden. Aber er hat jetzt kein Interview gegeben oder irgendwas, dass man da konkret was zu sagen könnte. Und das würde mich natürlich auch interessieren, ob der nochmal zurückfindet ins Leben nach so einer Kindheit. Ne?
Das stimmt.
Ja. Und wir bleiben bei schwierigen Kindheiten oder etwas, ja, besonderen Kindern, sage ich mal. Und zwar hast du von der June und der Jennifer Gibbons gehört?
Nein.
Ich habe diese Geschichte tatsächlich schon mal vor ein paar Jahren gelesen. Und jetzt ist sie mir wieder eingefallen. Da passiert an sich gar nicht so viel, aber ich finde diese Vorstellungen, die man sich macht, wenn man ein paar Sachen hört, einfach unheimlich.
Okay.
Die sind 1963 auf Barbados geboren und ihre Eltern sind dann mit den beiden, also das sind Zwillinge, sind dann mit den beiden nach Wales umgezogen. In der Schule wurden sie gemobbt und haben sich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und sie haben ganz, ganz früh angefangen, eine eigene Sprache zu entwickeln. Und zwar litten sie an einer sehr komplexen Form von Mutismus. Dabei entwickeln Kinder ihre eigene Sprache, die sehr selektiv ist. Teilweise sprechen sie gar nicht mehr. Und bei ihnen war das so, dass sie mit ihren Eltern nur über Zettel kommuniziert haben.
Mhm.
Und miteinander in einer Sprache, die niemand verstehen konnte.
Oh.
Die haben sich eine Sprache ausgedacht und haben dann miteinander geredet.
Aber mit den Eltern haben sie ganz normal Englisch kommuniziert.
Über die Zettel aber nur.
Ja, genau. Aber halt
ja,
in
oder
ihrer
auch Französisch.
Muttersprache.
Die sind ja,
oder, ja genau,
zweisprachig aufgewachsen.
Mhm.
Und nur ihre eine Schwester konnte noch deren Sprache. Und dann,
ja,
musst du dir vorstellen, haben die ganz stark daran geübt, alles simultan zu machen. Das,
ja,
heißt, sie haben sich angeguckt, haben diese Sprache gesprochen, so ganz schnell.
Ja.
Und zum Beispiel sind sie dann aber ganz langsam gegangen. Und
ach,
aber
gruselig.
Gruselig, oder?
Ich stelle mir das schon wieder vor, das sind so zwei Mädchen mit, ja, so ganz langen Haaren und die haben so geflochtene Zöpfe.
Ja, genau. Genau. Und dann haben sie, also die wurden auch The Silent Twins genannt und man hat sie aber auch so die Zombie-Schwestern genannt, weil sie dann halt so ganz, ganz langsam auf dem,
oh,
Schulhof gelaufen
und
sind, weißt
Zöpfen
du?
Bestimmt.
Und dann haben sie diese Sprache gesprochen. Und dann hat zum Beispiel immer, haben sie dann abwechselnd, eine hat gehungert, die andere hat sich überfressen.
Mhm.
Immer so abwechselnd.
Also immer so,
ne,
ganz starke Kontraste gehabt.
Genau. Und dann haben sie ganz viele Therapien gemacht, waren im Internat und so weiter und so fort. Und 2 Jahre lang haben sie sich in ihrem eigenen Zimmer eingesperrt, sind gar nicht rausgegangen und haben nur mit Puppen Theaterstücke gespielt.
Ja.
Und dann haben sie auch angefangen, so Kurzgeschichten zu schreiben. Die Kurzgeschichten sind später auch tatsächlich ein bisschen berühmter geworden, aber eben aufgrund ihrer Geschichte, die sie hatten. Nicht aufgrund dessen, dass die jetzt so sonderlich gut waren.
Okay.
Und angeblich wurden sie sogar zeitgleich entjungfert.
Oh.
Also sie haben,
ja,
alles versucht,
gleich
simultan,
ja,
zu machen,
ja,
halt. Und sie haben dann angefangen, Gebäude in Brand zu stecken und zu klauen, weil sie einfach total frustriert waren und insgesamt waren sie dann 11 Jahre in so einer psychotherapeutischen Einrichtung, die aber eigentlich wie ein Gefängnis war. Und sie wurden die ganze Zeit ruhig gestellt, also die ganze Zeit haben sie irgendwelche Mittel bekommen und dann haben sie eine andere Krankheit entwickelt, wo sie die ganze Zeit Grimassen geschnitten haben.
Oh Gott, ja.
Und dann, ich stelle mir die jetzt vor, wie die ganze Zeit da liegen, Grimassen schneiden und wenn sie laufen, so ganz langsam laufen und diese geheime Sprache sprechen.
Und ich sehe,
ne,
sie immer noch mit den Zöpfen.
Und die Zöpfe. auch im Erwachsenenalter. Es ist ganz unheimlich.
Hast du Fotos von denen da mal gesehen? Ja. Und haben die Zöpfe?
Da hatten die Zöpfe, ja.
Also, siehst du? Ja. Da lag ich ja gar nicht so falsch.
Das ist so. Ja. Und die hatten einen Pakt geschlossen. Und der Pakt war, wenn eine von ihnen stirbt, dann darf die andere ganz normal ihr Leben leben.
Ja.
Oh. Ganz normal sprechen, ja, alles ganz normal machen. Und 1993 hat sich dann tatsächlich die Jennifer, die ein bisschen mehr Probleme auch mit dieser ganzen psychotherapeutischen Einrichtung hatte, die hat sich dann höchstwahrscheinlich entschlossen, mit einer Medikamentenüberdosis sich umzubringen. Bis heute ist das nicht bewiesen. Man sagt, sie hatte so viel im Blut, dass man auf Medikamentenmissbrauch schließen könnte. Es gibt aber wiederum keinen konkreten Hinweis darauf. Mhm. Wie auch immer, sie ist, als die beiden verlegt werden sollten und im Bus saßen, auf einmal umgekippt und war tot.
Oh, ja.
Und seitdem lebt die June ganz normal. Sie hat keine Einschränkungen mehr, sie nimmt keine Medikamente mehr und sie lebt in Wales ihr Leben.
Also ganz ausgewechselt.
Genau. Okay. Ein komplett anderes Leben auf einmal, jetzt wo die Schwester nicht mehr da ist.
Ja, das war aber jetzt kein Mord oder Totschlag.
Stimmt. Aber unheimlich.
Das ist richtig, aber unheimlich. Und ich hatte ja auch eventuell kein Mord und einen Totschlag. Deswegen müssen wir nächste Woche wieder nachlegen mit einem Mord
Machen wir.
Und einem Totschlag.